Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wir machen jetzt weiter mit dem Altarbild. Wir haben uns ja die letzten Wochen hier mit unserem aus Holz geschnitzten Altar von Otto Flath von 1939 beschäftigt und sind da schon immer weiter eingestiegen. Wir haben jetzt in den ganzen weiteren Predigten, nach der ersten Predigt, beschäftigen wir uns mit diesen sechs Personengruppen hier, die unter dem großen Kreuz sich versammeln. Und uns ist schon deutlich geworden, vier der Gruppen, das sind Seeleute, Landwirte, das sind Soldaten, das Seeleute, und das Fischer. Das sind Menschen, so hat Otto Flath wohl gedacht, die hier ein- und ausgehen, die hier wohnen in Lavik, die dadurch abgebildet sind. Und dann hat er mitten in diese Menschengruppen hinein ein Überthema sozusagen hineingeschnitzt. Buß und Betag haben wir uns über die vier Elemente unterhalten. Feuer, Wasser, Erde und Wind. Aus ihnen sind wir und in ihnen leben wir. Das ist das, was alle anderen Berufsgruppen oder alle Menschengruppen, wir alle, da kommen wir nicht raus. Das ist eben das, woraus wir sind und worin wir sind. Und heute wollen wir hier weitermachen, in dieser Gruppe. Es ist die Zeit. Die Zeit, und das ist das, was Trost in sich birgt, und ich hoffe, wir werden diesen Trost finden. Auch die Zeit ist sehr eindeutig unter das große Kreuz gestellt. Die Zeit ist mit gekreuzigt. Die Zeit ist nicht eine in sich eigenständige Macht, auch in der Vergänglichkeit, dass sie vergeht, sondern auch darin hat sie etwas über sich. Nämlich das Kreuz. So verstehe ich Otto Flath. Und nun wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen in diese Figurengruppe. Noah, wir brauchen jetzt einmal die Zeit als Ganzes, das nächste Bild, genau. Hier haben wir sie ein bisschen dichter mal aufgenommen. Wir haben auf der Seite außen die Vergangenheit. Wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist eine alte Frau. Der Kiefer ist so ein bisschen vorgezogen schon und sie sieht einfach älter aus. An der einen Hand denkt man zuerst, sie hat einen Gehstock, und sieht dann aber nachher, dass dort ein Faden herauskommt. Dazu werden wir gleich noch näher kommen. In der Mitte, sie guckt uns genau in die Augen, das ist die Gegenwart. Eine mittelalte Frau, sie schaut uns an und fragt uns oder weiß nicht, was sie uns sagen will, aber sie hat uns genau im Blick. Das ist das Hier, Heute und Jetzt. Und dann die Frau hier, eine junge Frau, sie ist die Zukunft. Sie symbolisiert die Zukunft und wir, glaube ich, können das alles nachvollziehen, dass wir Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in unserem Kopf gibt es Gedanken zu allem. Dass wir älter werden, dass wir vergänglich sind und dass es ja am Ende dann auch uns die Kräfte verlassen, daran soll uns die Vergangenheit erinnern. Ich hatte vor einiger Zeit so ein 25-jähriges Abiturtreffen und das war schon recht interessant, alle so 45 ungefähr. Und dann habe ich so gesagt zu meinem Freund von früher, so, ey, die sind echt alle ganz schön alt geworden. Und dann sagte er so, ja, du auch. Und das stimmt. Es ist bitter, aber es ist einfach so. Und da kommen wir nicht raus. Ich würde da gern rauskommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist so. Kommst du nicht raus. Ist fast ein bisschen gemein, oder? Ist fast ein bisschen Ohnmacht, die man dagegen fühlt. Wenn die Vergangenheit so einen in den Griff kriegt, die Vergänglichkeit. Wer sich ein bisschen auskennt in der Mythologie, in germanischer, nordischer Mythologie, der weiß, worauf Otto Flath hier jetzt anspielt. Das nächste Bild nur zeigt drei Nornen. Das war sozusagen in der Mythologie das normale Gedankengut, um zu versuchen, Zeit irgendwie darzustellen. Diese drei Nornen, eben auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und hier sehen wir sozusagen jetzt an diese Mythologie angelehnt, diese Idee von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, was soll das? Will Otto Flath uns jetzt doch heimlich hier eigentlich Mythologie unterjubeln? Und man sieht, dass diese Nornen, also hier endet der Faden, hier fängt der Lebensfaden an, in der Hand der Nornen entspringt unser Leben, in feinen Fäden, die dann zu einem größeren Lebensfaden werden, das ist sozusagen der Anfang unseres Lebens, geht in die Gegenwart hinein, also im Jetzt, und dann am Ende die Zukunft fädelt das auf. In anderen Bildern wird das mit so einer Spindel gezeigt oder einem Spinnenrad, also da endet das. In den Händen der Zukunft endet unser Leben. Also ein Konzept von Anfang, Gegenwart und Ende. Und jetzt muss man genau hingucken. Was will uns jetzt hier Otto Flath sagen? Wir brauchen das nächste Bild. Erstmal fällt auf, dass aus der Hand der alten Frau, also der Vergangenheit, da kommt der nicht direkt raus, sondern so aus ihrem Ärmel kommt der Faden hier so unten irgendwo raus. Sie ist nicht der Anfang deines und meines Lebens, will Otto Flath uns sagen. Mythologie sagt, dass es so ist. Aber Flath sagt, wenn du nach deinem Anfang fragst, unter dem Kreuz darfst du tiefer fragen. Da fragst du nicht nach deinem Anfang, sondern nach deinen Wurzeln, nach deinem Woher. Diese Norne oder diese Frau erzählt dir, woher du kommst. Nicht von ihr, nicht aus ihrer Hand, sondern da gibt es eine noch tiefere Wirklichkeit. Gibt es den Schöpfer, da gibt es Gott. Und aus ihr kommt der Lebensfaden. Und dann geht der Lebensfaden in die Gegenwart. Jetzt brauchen wir das nächste Bild wieder. Und wo endet der Lebensfaden? Er endet nicht in Händen der Zukunft. Nicht im Tod, nicht im Ende, sondern es gibt ein Wohin. Wohin wird dieser Lebensfaden gehen? Es ist hier nicht gesagt. Es endet nicht bei der Norne. Es endet nicht bei der Zukunft. Nicht das Ziel, nicht das Ende, sondern das Wohin, das Ziel, ist das, was Flath hier uns fragt, uns deutlich macht. Es gibt ein Wohin für dein Leben, ein Ziel für dein Leben. Es gibt nicht einfach nur ein Ende. Germanische Mythologie, nordische Mythologie sagt, es gibt einfach ein Ende. Aber unter dem Kreuz sagt Zeit etwas anderes. Es gibt ein Ziel und ein Wohin für dein Leben. Das ist der erste große Unterschied, den Flath hier ganz fein hineingeschnitzt hat, wo sich sozusagen die Realität des Kreuzes, was man ja erst sieht, wenn man tatsächlich in die Kirche eintritt, vorher einem das ja unter der Empore erstmal verborgen ist, die Realität des Kreuzes verändert auch unsere Zeit, unsere persönliche Zeit. Und dann, in der Mythologie, wenn man fragt, sind die jetzt gut oder böse, die Vergangenheit, die Zukunft, darauf gibt es keine Antwort. Die sind sozusagen gefühlslos. Diese Nornen in der Mythologie haben keine Sympathie mit dir oder keine Antipathie. Die sind unberührbar. Wir werden nie in Kontakt mit Menschen gezeigt. Da gibt es den Lebensbaum dahinter, aber nicht in Verbindung mit uns Menschen. Sozusagen so abgehoben, distanziert, eine höhere Instanz, aber ohne irgendwie Kontakt zu uns, auch wenn sie über uns bestimmen. Was macht Flat? Flat setzt sie mitten zwischen uns Menschen hinein. Und sie suchen Kontakt. Diese Zeit sucht Verbindung mit dir und mir. Denn diese Macht der Zeit ist durch die Auferstehung, durch das Kreuz gebrochen. Die Macht, die Vergänglichkeit über dich hat, sagt Flat, ist nicht mehr das letzte Wort. Sie sind nicht mehr das letzte Wort, die Zeit über unser Leben, sondern sie sind untergeordnet unter das letzte Wort, was Jesus hat. Ich glaube, Flat will das hier abbilden. Wenn wir uns jetzt die Vergangenheit noch einmal angucken, dann gibt es ein interessantes Zeichen, was die Vergangenheit mit ihrer Hand hier macht. Ich muss da so ein bisschen hochklettern auf den Altar, um sich das genau angucken zu können. Das sind so zwei Finger. Und diese zwei Finger, naja, Winston Churchill 1945, Victory. Kann es nicht sein, wenn Flat 1939 diesen Altar schnitzt. Also zumindest durch Winston Churchill ist dieses Zeichen ja sehr berühmt geworden. Und letzte Woche saß hier so eine Historikerin, mit der habe ich mich ein bisschen unterhalten und dann habe ich ihr diese Woche geschrieben, du, da ist dieses Zeichen und diese Vergangenheit, also die Vergangenheit, die Zeit, die vergeht, die macht dieses Zeichen, was soll das denn? Ich weiß das nicht. Dann hat sie mir geschrieben, du, das kommt aus dem Jüdischen. Das erzählt in Kurzform das Leben von Jakob, einem der Urväter des jüdischen Volkes. Sein Leben begann ganz groß als Erbschleicher sozusagen, Betrüger. Er schleicht er sich den väterlichen Segen und dann steigt es ab. Dann macht es die Kurve nach unten. Er wird verstoßen sozusagen oder muss fliehen und dann wird er selber betrogen. Er denkt, er schläft mit Rahel, der wunderschönen Frau. Am Ende merkt er, das war Lea. Und er selber ist betrogen, muss dann 7 Jahre warten, nochmal 7 Jahre warten. Also er muss ganz tief unten durch und am Ende kämpft er sogar mit Gott. Und die Hüfte wird ihm gebrochen. Aber da bekommt er einen neuen Namen, eine neue Identität, Israel. Gott mit ihm. Gnade, ganz tief unten, Gnade. Er erfährt Gnade und sein Leben geht wieder nach oben. Was bedeutet das jetzt, wenn die Vergangenheit sozusagen, also man könnte das fast so sehr, dass es so ein Augenzwinkern wirft und dieses Zeichen macht. Zu wem denn eigentlich? Noah, wir brauchen das nächste Bild. Zu den Fischern, zu dir und zu mir, macht sie dieses Zeichen. Und das, was man vielleicht als feindlichstes von diesen Zeiten hier persönlich empfinden mag, gibt dir den größten Trost. Ein Zeichen zeigt ja auf etwas hin. Und hier zeigt es, dass in der tiefsten Tiefe die Gnade ist. Das war bei Jakob so und für Jesus hat sich das wiederholt. In der tiefsten Tiefe von Jesus, Karfreitag gestorben, die Zeit triumphierend über ihn, an Ostern die Zeit, die Vergänglichkeit in ihre Schranken gewiesen. Und jetzt er über der Zeit thronend. Und das sagt sie dem Fischer. Und sie, wenn sie könnte, glaube ich, würde sie mit einem Auge so machen. Zu dir. Hey. In der tiefsten Tiefe ist die Gnade zu finden. In der tiefsten Tiefe, da fällst du in Gottes Hände. Die Nornen würden das nie sagen. Aber das sind keine Nornen in dem Sinne, sondern sie stehen unter dem Kreuz. Sie wissen von Auferstehung. Und darum sagt selbst die Vergangenheit, selbst diese Vergänglichkeit, die wir manchmal loswerden würden, sagt tröstend zu dir, in der Tiefe findest du die Gnade, vielleicht sogar noch in der Tiefe findet die Gnade Gottes dich. Ich finde das großartig. Es ist für mich ein Trost, den Otto Flath mir hier geben möchte. Die Zukunft, sie blickt ja auch nach außen. Sie blickt zu den Seeleuten hier. Auch sie ist bezogen. Sie versucht, sie anzugucken. Sie versucht, Kontakt aufzunehmen mit den Seemännern. Aber die, das hat Lars, mein Kollege Lars, ja, vor ungefähr 2 Wochen, glaube ich, deutlich gemacht, die sind vielleicht so gebannt in dem, was dass der Alltag so von ihnen fordert. Ihnen fällt es schwer, weil sie so beschäftigt sind, gestresst vielleicht. Diesen Seeleuten fällt es schwer, zu sehen, dass es eine Zukunft für sie gibt, die ihnen vielleicht was sagen möchte. Ihnen fällt es auch schwer, auf das Kreuz zu blicken. Dafür haben sie irgendwie vielleicht keine Zeit. Warum dieser Blick? Statt Nornen, die mächtig und gefühlskalt distanziert über dich herrschen und es dein Schicksal ist, geboren werden und zu sterben, ist die Botschaft hier, selbst die Vergangenheit tröstet dich. Die Zukunft will dich anblicken und sagen, hey, da ist was für dich. Gott hat etwas für dich vorbereitet und die Gegenwart sowieso. Sie guckt dich an, um dir zu sagen, hey, sei jetzt da, offen für das, was Gott dir jetzt in diesem Moment schenkt. Ich habe gedacht, wir brauchen noch einmal Worte von einem älteren Menschen. Ich habe welche gefunden, als ich mir, jetzt brauchen wir das letzte Bild, den Engel angesehen habe. Der Engel, immer ein Engel über jeder Personengruppe. Er ist anders als alle anderen, also jeder Engel ist anders, individuell, das ist deutlich. Was ist bei ihm anders? Mir ist aufgefallen, das Gewand ist sozusagen, da kuschelt sich so ein, der Engel. Wie so eine Decke ist das um ihn gelegt. Wir sehen nicht seine Hände, wir sehen nur diese Decke und dann darin das Gesicht. Das ist hier anders, das ist hier anders, da eigentlich auch anders, also sie hat die Haare offen, das ist offen, es ist alles offen. Ist ihr kalt? Ist diesem Engel kalt? Ich muss mal an meine Zeit in Neustadt als Pastor denken. Da war das immer so, wir hatten so eine extra Friedhofskapelle. Und da habe ich immer gesagt zu dem Küster oder zu dem Friedhofsverwalter, Mensch, wir müssen da ordentlich die Temperatur andrehen. Und er sagt, du, ich habe ein Thermometer und das ist unbestechlich und das sagt einfach, dass es hier 21 Grad drin sind. Das ist richtig warm bei Trauerfeiern. Dann habe ich gesagt, du, ich kriege aber immer die Rückmeldung, dass es ganz schön kalt ist bei euch in der Kapelle, bei 21 Grad. Wir sitzen hier bei maximal 18 Grad. Und dann hat mal jemand gesagt, der sich ein bisschen auskennt mit Trauer, wenn du trauerst, hast du ein anderes Temperaturempfinden. Ist dir schneller kalt. Ich glaube, es ist ein Engel des Trauerns oder ein Engel der Trauer, den Flath hier geschnitzt hat. Ich könnte das sonst nicht belegen oder so, aber ist jetzt einfach mal so meine Interpretation. Und er kuschelt sich so ein. Und Trauer, er möchte dir ermöglichen, dass du zu deiner Trauer findest. Das möchte er dir sagen, weil du ja keine Nornen vor dir hast. Weil dein Leben ja nicht nur einen Anfang und ein Ende hat, sondern weil dein Leben ein Woher hat. Und weil dein Leben ein Wohin, ein Ziel hat und ein Gehalten werden. Und ich Ich möchte euch jetzt Worte eines alten, weisen Mannes vorlesen, Anselm Grün. Er hat zu dem Engel des Trauerns Folgendes geschrieben. Lehnt euch zurück und hört zu. Bei Trauer denken wir sofort an die Trauer um einen Verstorbenen. Das ist wohl auch der Ernstfall des Trauerns. Wer die Trauer um einen lieben Toten, etwa um den verstorbenen Vater oder die verstorbene Mutter, überspringt, der blockiert seinen Lebensfluss. Er weiß nicht, warum er sich nicht richtig freuen kann, was ihm da auf der Seele liegt, was ihn am Leben hindert. Es ist oft die nicht gelebte Trauer. In der Trauer setzen wir uns bewusst mit dem Verlust auseinander. Denn der Tod dieses Menschen dieses Menschen in unser Leben gerissen hat. Und wir schauen unsere Beziehung zu ihm nochmals an. Wir erinnern uns, was wir mit ihm alles erlebt haben, was er uns bedeutet hat, was er uns geschenkt hat. Aber wir verschließen unsere Augen auch nicht vor dem Schweren, das wir mit ihm erlebt haben, vor den Schmerzen, die er uns zugefügt hat, vor dem Ungeklärten und Unausgesprochenen. Manche wundern sich dann, dass da in ihrer Trauer auch Wut hochkommt. Aber die darf auch sein. Trauer erklärt unsere Beziehung und stellt sie auf eine neue Ebene. Wenn wir durch die Trauer hindurchgegangen sind, dann können wir eine neue Beziehung zu dem Verstorbenen aufbauen. Dann wird er für uns zu einem inneren Begleiter. Er ist nicht einfach verschwunden. Wir begegnen ihm manchmal im Traum. Da kann er uns Worte sagen, die uns weiterhelfen. Oder er erinnert uns einfach daran, dass wir etwas von dem bräuchten, was er dargestellt hat. Durch die Trauer hindurch entdecken wir, wer der andere wirklich war. Während seines Lebens haben wir immer nur einen Teil von ihm kennengelernt. Der andere Teil war hinter seiner Maske verborgen. Jetzt wissen wir, was er eigentlich mit seinem Leben aussagen wollte, was die tiefste Sehnsucht seines Herzens war, welche Botschaft er mit seinem Leben vermitteln wollte. Der Engel des Trauerns möchte dich aber nicht nur die rechte Trauer um Verstorbene lehren. Es gibt viele Gelegenheiten, in denen er dich einweisen möchte in die Kunst, Vergangenes und Ungeklärtes aufzuarbeiten und es hinter dir zu lassen. Das ist zum Beispiel die Trauer um all das ungelebte Leben. Ich erlebe viele Menschen, die auf einmal das Gefühl haben, sie seien um ihr Leben betrogen worden. Sie durften nie wirklich das leben, was sie gerne gemocht hätten. Sie sind von den Eltern und Lehrern in eine Richtung gedrängt worden, die ihnen nicht gut tat. Oder sie erkennen schmerzlich, wie ihre Kindheit wirklich war, dass sie nie wirkliche Geborgenheit erfahren haben, zum Beispiel. Solche Erkenntnisse tun sehr weh. Sie müssen auch betrauert werden. Sonst bestimmen sie uns weiter und schleichen sich heimlich in all unser Denken und Tun. Wir merken dann gar nicht, warum wir in bestimmten Situationen so empfindlich reagieren und so erstarren. Es ist die ungelebte Trauer über die Enttäuschung, die uns das Leben bereitet hat. Es gibt aber nicht nur die Enttäuschung unserer Kindheit. Immer wieder erleben wir, wie eine Beziehung zerbricht, wie wir vor dem Scherbenhaufen unseres eigenen Lebens sitzen. Wir sind gescheitert. All die Ideale, die wir verwirklichen wollten, haben sich als Illusionen herausgestellt. Jetzt sitzen wir da, enttäuscht, desillusioniert, ohne Schwung. Ein Mann meinte einmal nach einer zerbrochenen Beziehung, er fühle sich, als ob man ihm die Flügel abgeschnitten habe. Der Engel der Trauer, unser Engel der Trauer von Flat, er möchte dich davor bewahren, flügellahm durchs Leben zu gehen. Er möchte dir neue Flügel geben, damit du dich in die Lüfte erheben und auf das Scheitern von oben herabsehen kannst. Er möchte dir neuen Schwung verleihen, dich den Aufgaben zu stellen, die jetzt für dich dran sind. Aber der Engel der Trauer kann dich nicht vor dem Schmerz bewahren, den jede Trauer für uns bedeutet. Du musst dich dem Schmerz stellen. Aber du darfst gewiss sein, dass du nicht allein bist mit deinem Schmerz, dass der Engel der Trauer dich darin begleitet und dass er deinen Schmerz in neue Lebendigkeit verwandeln wird. Vielleicht wird dir der Engel der Trauer auch Menschen schicken, die dir beistehen in deiner Trauer, die dich verstehen, die mit dir fühlen und dir die Augen öffnen für das, was sich jetzt dir als neue Möglichkeit öffnet.